SWR 2 Wissen.
Hofgut Brachenreute am Rand von Überlingen, später Nachmittag. Draußen beginnt es zu dämmern. Im Hühnermobil von Landwirt Thomas Müller legen sich 1200 braun befiederte Legehennen langsam schlafen. Besser setzen sie schlafen. Sie verteilen sich auf die Stangen. Manche haben ihren Platz schon gefunden, andere flattern noch zwischen den Stangen hin und her.
Also wenn die Hühner kommen, die ersten Abende, so den ersten Abend sind wir mit 3-4 Leuten hier 2 Stunden beschäftigt, Hühner auf die Stange zu setzen. Muss man die Hühner ins Bett bringen. Am zweiten Abend ist man mit 2 Mann noch 1,5 Stunden beschäftigt. Am dritten Abend mache ich es alleine in einer halben Stunde und am vierten Abend können sie es alle. So, also man muss die Hühner erziehen, dass sie auf die Stangen gehen, dass sie oben schlafen. Man muss sie auch erziehen, dass sie ihre Eier ins Nest legen und nicht auf den Fußboden. Und so, da muss man am Anfang Zeit für investieren. Ist wie mit Kindern.
Thomas Müller liebt seine Tiere und er ist überzeugter Demeter-Landwirt. Legehennen zu halten kam für ihn nur unter einer Bedingung in Frage. Auch die Brüder seiner Hennen sollen ein Leben haben. Selbst bei Biobetrieben ist das sonst nicht üblich. In Deutschland werden jedes Jahr rund 42 Millionen männliche Küken direkt nach dem Schlüpfen getötet, weil sie weder Eier legen können noch als Masthähnchen taugen.
Kükentötung und die schwierige Suche nach Alternativen. Eine Sendung von Miriam Freudig und Marion Meyer-Radke.
2 mobile Hühnerställe stehen auf dem weitläufigen Hofgut Brachenreute. Im Sommer versetzt Thomas Müller die Ställe wöchentlich, so dass seine 2400 Legehennen immer ausreichend Grünfutter haben. Im Winter wird an das Hühnermobil ein mit Stroh ausgelegter, eingezäunter und überdachter Wintergarten angeschlossen. Die Tiere können also zu jeder Jahreszeit rein und raus, können scharren und picken und haben Platz. Glückliche Hühner haben ihren Preis. 55 Cent kostet ein Ei vom Hofgut Brachenreute im Handel. Das ist auch für ein Bio-Ei viel Geld. Zum einen stellt der Demeter-Verband noch höhere Anforderungen an Haltung und Futter als andere Biosiegel. Zum anderen aber hat sich Thomas Müller der Bruderhahn-Initiative angeschlossen. Der Preis der Eier ist so kalkuliert, dass damit das Leben der männlichen Küken mitfinanziert wird. Jedes Ei des Hofguts kostet 4 Cent mehr. 3 Cent fließen in die Aufzucht der Bruderhähne auf einem Partnerhof in der Nähe von Nürnberg. 1 Cent geht ins Marketing. Die Brüder der Legehennen werden mit Hilfe dieser Gelder einige Wochen lang aufgezogen und dann zu Sülze, Frikassee, Suppe oder Fond verarbeitet. 2012 wurde die Bruderhahn-Initiative gegründet, an der sich 20 landwirtschaftliche Betriebe aus dem Biobereich, Großhändler, verarbeitende Betriebe und eine Brüterei beteiligen. Es ist ein idealistisches Projekt. Mit dem straff durchrationalisierten System der Hähnchenfleischproduktion kann die Bruderhahn-Initiative im Grunde nicht mithalten. Zum Vergleich, ein Masthuhn ist nach 6 bis 9 Wochen schlachtreif. Der Bruder einer Legehenne hat dagegen eine Mastdauer von 22 Wochen.
Da können Sie, auch wenn Sie keine Landwirte sind, ganz einfach rechnen. Futterkosten, Stallplatz, Arbeitszeit. Das ganze Ding ist gnadenlos unwirtschaftlich. Und die Tiere haben hinterher noch 1 Kilogramm weniger Schlachtgewicht als ihre Masthybriden, als die Mastrassen.
Eigentlich war das mit den Hühnern doch einmal so gedacht.
Mancher gibt sich viele Mühe mit dem lieben Federvieh. Einesteils der Eier wegen, welche diese Vögel legen. Zweitens, weil man dann und wann einen Braten essen kann. Drittens aber nimmt man auch ihre Federn zum Gebrauch in die Kissen und die Pfühle, denn man liegt nicht gerne kühle.
So lässt Wilhelm Busch im Jahr 1865 den ersten Streich von Max und Moritz beginnen. Und so wie er es beschreibt, lief es mit der Hühnerhaltung fast 7 Jahrtausende lang. Seit etwa 5000 vor Christus in Asien zum ersten Mal Hausgeflügel gezogen wurde. Doch die Zeiten, in denen ein und dasselbe Huhn erst Eier legte, dann als Braten diente und außerdem gerupft wurde, um die Federn zu verwenden, sind vorbei. Seit einigen Jahrzehnten gibt es einerseits Hühner, die besonders viele Eier legen und andere, die besonders viel und rasch Fleisch ansetzen. Eierproduktion und Hähnchenmast sind 2 hochspezialisierte, durchrationalisierte und deshalb streng getrennte Wirtschaftszweige. Nur so konnte die Landwirtschaft auf möglichst hohe Erträge kommen. Ein Ziel, das in den Hungerjahren der Nachkriegszeit absoluten Vorrang hatte. Wie Lars Schrader erklärt, Leiter des Instituts für Tierschutz und Tierhaltung am Friedrich-Löffler-Institut in Celle.
Die ersten Legehennenkäfige kamen in Deutschland so nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Es ging nach dem Zweiten Weltkrieg um die Sicherstellung überhaupt der Ernährung der Gesellschaft. Und da war man heilfroh, dass das Ganze professionalisiert und, wenn Sie so wollen, auch industrialisiert wurde.
Nicht nur in der Geflügelbranche schraubte die Landwirtschaft ihre Produktivität in den vergangenen 6 Jahrzehnten in erstaunliche Höhe. Im Jahr 1950 konnte ein Landwirt in Deutschland mit seinen Erträgen 10 Menschen ernähren. Heute sind es 144. Der Preis für diese Effizienz sind Umweltschäden, ein sich verschärfender Wettbewerb, dem vor allem kleine Bauern zum Opfer fallen, und nicht zuletzt schwere Versäumnisse im Tierschutz, was aber lange kein Thema war. Lars Schrader.
Diese Diskussion um Tierschutz, die kamen dann so, ja, vielleicht in den 90er Jahren vermehrt auf. In der Zwischenzeit haben wir uns als Gesellschaft aber von den tatsächlichen Lebensbedingungen unserer Nutztiere so weit entfernt, dass wir plötzlich gemerkt haben, huch, das sieht ja gar nicht so aus, wie wir das aus dem Bilderbuch kennen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Fehlentwicklung gewesen, sondern ist es einfach die Entwicklung gewesen, orientiert an den Ansprüchen, die damals die Gesellschaft an die Tierhaltung hatte. Viel produzieren, möglichst sicher produzieren, möglichst günstig produzieren. Und jetzt merken wir, das hat zu Systemen geführt, die wir in der Mehrheit eigentlich gar nicht mehr als akzeptabel empfinden. Und jetzt beginnen wir in der Landwirtschaft auch umzudenken.
Nicht überall ist dieses Umdenken zu spüren. Und manchmal lässt sich das Rad der industrialisierten Tierhaltung nur schwer zurückdrehen. Am deutlichsten zeigt sich das in den Brütereien. Das Leben der Legehennen von Landwirt Thomas Müller beginnt hier, in der Biobrüterei von Werner Hockenberger im baden-württembergischen Eppingen. Mit rund 2 Millionen Küken pro Jahr eine eher kleinere Brüterei. Im ersten Raum stapeln sich Paletten mit Bruteiern. Die Eier werden auf Wagen gelegt und durch eine Schleuse gefahren, in der sie mit einer Essigsäure desinfiziert werden. Etwas anderes ist in der Biobrüterei nicht zugelassen. Dann geht es weiter in die Brutmaschine. Brutzeit 21 Tage.
Ich mach mal kurz auf. Hört gleich auf. So, wir können auch reingehen. Jetzt wird's warm. Wir fahren die Eier hier rein, es sind jetzt immer 4 Wagen, 5000 Stück. Wir haben jetzt hier, Sie haben es gesehen, 99,7 Grad Fahrenheit, 50% relative Luftfeuchtigkeit, damit die Eier nicht frieren. Sie sehen auch hier die Wendung, sie wird alle Stunde gekippt. Und das Geräusch, nachdem Sie gefragt haben, da hinten in der Stirnwand, da sitzt so ein Riesenventilator über 2 Meter Durchmesser, der bewegt die Luft. Wir haben hier einmal Zuluft, einmal Abluft, die dann gesteuert werden von der Menge, damit wir hier immer das gleiche Klima haben. Wir haben eine überdimensionierte Glucke, die dann auf den 20.000 Eiern sitzt. Hochtechnisiert, ja.
In der Brutmaschine herrscht tagsüber leichtes Dämmerlicht, so wie man es sich unter dem Gefieder einer Glucke vorstellt. Morgens und abends, wenn die Henne aufstehen würde, um zu fressen, wird in der Brutmaschine ein heller Lichtschlauch eingeschaltet. Nachts ist es dunkel. Die Embryonen sollen bereits im Ei einen Tag-Nacht-Rhythmus erfahren, den sie nach dem Schlüpfen beibehalten. Von der Brutmaschine kommen die Eier nach knapp 3 Wochen in die Schlupfmaschine. Werner Hockenberger öffnet die Metalltür und zieht einen Wagen heraus, auf dem 14 Plastikkisten übereinander gestapelt sind. Durch die Schlitze sieht man flauschige Küken, hellere und dunklere, dicht an dicht über und nebeneinander. Unter ihren unbeholfenen Schritten zerbrechen die leeren Eierschalen. Von 150 Eiern pro Kiste schlüpfen rund 120 Küken. Die eine Hälfte männlich, die andere weiblich. Der Wagen mit den Plastikkisten, in denen die frisch geschlüpften Küken piepsen, wird in einen großen Raum geschoben. Hier ist es sehr warm und extrem staubig vom Gefieder tausender kleiner Vögel. 2 Frauen stehen an einem Tisch und sortieren die Küken nach Geschlecht, zigtausende am Tag. Das muss schnell gehen, ein Handgriff. Die Männchen landen in Kisten, die Weibchen in Pappkartons, in denen sie später an die Kunden geliefert werden. Leben und Tod sind dicht beieinander in der Brüterei. Die meisten der männlichen Küken werden den heutigen Tag nicht überleben. Neben dem Schlupfraum steht eine Truhe. Die Truhe ist zu einem Drittel mit den gleichen Plastikkisten gefüllt, in denen die Küken geschlüpft sind. Aus einer Gasflasche neben der Truhe wird Kohlendioxid eingeleitet, bis die Atmung der Tiere aussetzt. Die toten Küken kommen nebenan in einen Kühlraum. Und das alles, obwohl sich auch Werner Hockenberger der Bruderhahn-Initiative angeschlossen hat und Alternativen zu Kükentötungen unterstützt. Doch die Mittel reichen zurzeit bei weitem nicht, um alle männlichen Küken am Leben zu erhalten.
Das sind die Bruderhähne drin, die wir nicht leben vermarkten können. Aber die Geschichte ist im Moment eine Nische in der Nische in der Nische. Also nur mal zum Vergleich. In Deutschland gibt es pro Jahr roundabout 40 Millionen Hahnenküken. Wir haben im letzten Jahr mit allen bundesweit Verbündeten gerade mal 40.000 mästen können. Also rechnen Sie es aus, ein Promille oder sowas. Bei uns fallen im Jahr rund 1 Million Hähne an. Davon gehen 50.000 lebend raus.
Werner Hockenberger hofft, dass er irgendwann die Truhe und die Flasche mit dem Kohlendioxid nicht mehr brauchen wird. Gegen eine Tötungsmaschine, wie sie in größeren Brütereien steht, wo ein Hahn lebend rein und gefroren wieder rausläuft, wie er sagt, sträube er sich. Eines ist ihm wichtig klarzustellen.
Es werden in Deutschland keine Hähne gehäckselt. Ausrufezeichen, bitte so weit nicht zu verwenden. Vollkommener Quatsch. Alle 40 Millionen Hähne, die in Deutschland anfallen, sind verplant, sind verkauft. Da warten Tiere drauf. Alle. Oder wie die Schwaben sagen, Elle.
Die toten männlichen Küken aus der Brüterei Hockenberger gehen an eine Greifvogelwarte, einen Erlebnispark, kleinere Falknereien und an ein paar private Abnehmer. Sie werden hauptsächlich an Raubvögel und Schlangen verfüttert. Ob es tatsächlich für alle Brütereien zutrifft, dass die Küken nicht, wie es vor wenigen Jahren noch gängig war, zerhäckselt, sondern als Ganzes verkauft werden, lässt sich schwer überprüfen. Zur Tötungsform und Verwendung der toten Küken gibt es keine Zahlen, nur Vermutungen und allerlei Spekulationen, mit denen auch gerne Politik gemacht wird. Der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft will oder kann unsere Fragen nach der Tötungsart der Küken und deren Verwendung nicht beantworten. Schriftlich wird uns mitgeteilt:
Leider liegen uns keine validen Daten und Zahlen zu den von Ihnen angefragten Sachverhalten vor.
Werner Hockenberger würde lieber heute als morgen alle männlichen Küken lebend verkaufen. Doch er weiß, dass jede Alternative Geld kostet, das letztendlich der Verbraucher bezahlen muss. Dass Hühnchenfleisch und Eier mittlerweile so billig sind, liegt unter anderem daran, dass für beide Zwecke jeweils geeignete Rassen hochgezüchtet wurden. Genetisch schließen sich die Zuchtziele gegenseitig aus. Hühnerrassen, die viele Eier legen können, bleiben mager. Und Hühnerrassen, die als Masthähnchen taugen, legen kaum Eier. Geflügelzüchtern und Landwirten kam diese genetische Trennung sehr gelegen, weil sie die Rassen über Jahrzehnte auseinanderzüchten und so auf absolute Extremleistung trimmen konnten. In den 1950er Jahren legte eine Henne im Durchschnitt im Jahr 196 Eier. Heute sind es 287. Masthähnchen sind heute innerhalb von nur 6 Wochen schlachtreif und bringen dann oft 2,8 Kilogramm auf die Waage. Der Versuch, in dieses Hochleistungssystem die männlichen Küken der Legehennen zu integrieren, scheitert an den genetischen Voraussetzungen und am Geld. Lohmann Tierzucht in Cuxhaven, ein unscheinbares Bürogebäude am Deich. Der Großteil aller Legehennen in Deutschland hat hier seine Wurzeln, denn Lohmann züchtet die Eltern künftiger Legehennen. Am Tisch sitzen 2 Genetikerinnen, ein Produktionsleiter und ein Techniker. Auf dem Tisch stehen Eierkartons mit 30 weißen und 30 braunen Eiern. Sie stammen aus den Zuchtfarmen des Unternehmens.
Ich nehme ein Ei, habe das Schalenstabilitätsgerät hier vor mir liegen. Rechts und links sind 2 Stempel. Dazwischen lege ich das Ei hinein und drücke auf die Taste. Und der rechte Stempel schiebt das Ei dann gegen den Kraftaufnehmer. Und dann wird der Wert, der in Newton angezeigt wird, auf unser Tablet übertragen und da können wir es dann wegspeichern.
Oliver Rimpler ist für die Eiqualität und Leistungsprüfung zuständig. Er ist zufrieden, 45 Newton hat das Gerät angezeigt, eine Garantie dafür, dass das Ei später in der Packung ganz bleibt. Bei Lohmann Tierzucht, nach eigenen Angaben der größte Legehennenzüchter weltweit, bleibt nichts dem Zufall überlassen. Seit Ende der 1950er Jahre entwickelt das Unternehmen Hochleistungslegehennen, die für jeden Markt die gewünschten Eier produzieren, wie die Genetikerin Wiebke Icken erläutert.
auf den einzelnen Teilen der Erde hat der Konsument unterschiedliche Anforderungen an das Ei. Zum Beispiel werden nach Israel große weiße Eier verkauft. In Indien geht es eher um kleine weiße Eier. Die Spanier wollen am liebsten ganz dunkelbraune Eier. Und so ist es sehr unterschiedlich. Aber wichtig ist immer, dass wir eine einheitliche Schalenfarbe haben. Ein klares Weiß oder eine möglichst dunkle, gleichmäßig gefärbte braune Eischale.
Mehr als 30 verschiedene Merkmale wertet Lohmann aus, um Generation für Generation seine Zuchtergebnisse zu verbessern. In den Zuchtfarmen werden die Hühner und ihre Eier penibel gewogen und vermessen. Wie viele Eier legen die Tiere, in welcher Größe und wie viel Futter verbrauchen sie? Gehen sie gerne ins Nest, sind sie eher aggressiv oder herdentauglich? Wie brüchig ist die Eischale, ist der Dotter auch schön gelb? Wie dünnflüssig ist das Eiklar und stimmt die Eifärbung? Auf der Internetseite von Lohmann Tierzucht, die nur auf Englisch existiert, kann man sich durch die einzelnen Legehennen und ihre Leistungen klicken. Alle legen über 300 Eier im Jahr. Doch ein Huhn fällt deutlich aus dem Rahmen. Zu seinen Leistungen gibt es keine übersichtliche Tabelle und neben der Henne ist auch ein Hahn zu sehen. Es handelt sich um Lohmann Dual. Es heißt so, weil es für die duale Verwendung bestimmt ist. Die Weibchen dienen als Legehennen, die Männchen können gemästet werden. 5 Jahre hat das Zuchtunternehmen gebraucht, um diese Linie zu entwickeln. Beides mit passablen Ergebnissen, aber außerhalb jeder marktfähigen Konkurrenz. Die Landwirte verzichten bisher lieber auf das Lohmann-Dualhuhn, weil die Weibchen im Vergleich zu den Hochleistungslinien zu kleine Eier legen und die Männchen zu lange brauchen, um Fleisch anzusetzen. Außerdem benötigen sie deutlich mehr Futter. Das kann sich kein Landwirt leisten. Selbst wenn sich die Leistungen des Lohmann Dual noch steigern lassen, an die spezialisierten Linien wird ein Zweinutzungshuhn niemals heranreichen. Auch ein global tätiges Zuchtunternehmen kann die genetischen Rahmenbedingungen nicht auf den Kopf stellen. Deshalb setzt die Geflügelwirtschaft große Hoffnungen in eine neue Methode, die aber noch erforscht wird, die Geschlechtsbestimmung im Ei. Ziel ist, die männlichen Küken der Legehenne nicht erst nach dem Schlüpfen zu töten, sondern das Geschlecht des Embryos bereits im Ei zu erkennen und danach die befruchteten Eier auszusortieren. Maria Elisabeth Krautwald-Junghans ist Direktorin der Klinik für Vögel und Reptilien an der Universität Leipzig. Sie leitet das Verbundprojekt mit der Universität und dem Fraunhofer-Institut in Dresden, bei dem die Wissenschaftler an der Geschlechtsbestimmung im Ei forschen.
Wir sind inzwischen so weit, dass wir am 3. Tag der Bebrütung des Eies eine Geschlechtsbestimmung hinkriegen. Zu dieser Zeit sind Gefäße, um den sich später entwickelnden Embryo, sichtbar. Und diese Gefäße, also vor allen Dingen die Venen, können wir nutzen, um spektroskopisch, das ist also ein Verfahren, was sich das Licht zunutze macht, um spektroskopisch diese DNA-Unterschiede in den Blutzellen der Gefäße nachzuweisen.
Dabei wird mit einem Laser ein Loch in die Kalkschale gemacht, das später wieder verschlossen wird. Jeder Eingriff gefährdet aber den Embryo. Je früher er erfolgt, desto größer ist die Gefahr, dass der Embryo dabei versehentlich getötet wird. Ein Dilemma, das auch nach 10 Jahren Forschung noch nicht gelöst ist.
Wir wollen auf jeden Fall eine Geschlechtsbestimmung machen, bevor das Schmerzempfinden des Embryos einsetzt, also vor dem 10. Bebrütungstag ungefähr. Und je weiter vor wir sind, umso tiergerechter ist das Ganze. Je früher wir sind, umso empfindlicher ist dieser Embryo und umso mehr Eier sterben potenziell ab. Das heißt, umso schlechter sind die Schlupfraten. Also es hat wirtschaftliche Einbußen hinterher für die Industrie.
Auch hier stehen sich also Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite und Tierschutz und Ethik auf der anderen Seite im Weg. Für die Geflügelindustrie wäre die In-Ovo-Geschlechtsbestimmung eine elegante Lösung, die unappetitlichen Kükentötungen zu umgehen. Doch egal, welche der beiden Methoden, an denen die Wissenschaftler forschen, am Ende zum Einsatz kommt, ob spektroskopisch ab dem 3. Tag oder mittels Hormonbestimmung ab dem 9. Tag, auch die Geschlechtsbestimmung im Ei ändert nichts an der Grundproblematik, dass die männlichen Küken der Legehennen überflüssig sind und Leben vernichtet wird. Gerade Biobetriebe sehen die Geschlechtsbestimmung im Ei deshalb äußerst kritisch. Das bestehende System, in dem Hühner entweder auf Eier oder auf Fleischproduktion gezüchtet werden, wird damit eher noch zementiert. Außerdem bleibt die Abhängigkeit der Landwirte von großen Zuchtunternehmen wie auch von Futtermittelherstellern oder Stallbauern bestehen. Einen ganz anderen Weg geht Inga Günther auf dem Hofgut Rengolshausen in der Nähe von Überlingen, rund 10 Autominuten von Landwirt Thomas Müller entfernt. Ein Hofgut wie im Bilderbuch, seit 80 Jahren Demeterbetrieb, im Zentrum ein Platz mit einem Brunnen, drumherum Fachwerkhäuser, ein Hofladen. Inga Günther züchtet Bresco-Loise-Hühner, eine alte französische Zweinutzungsrasse. Diese Hühner können von Natur aus, was dem Lohmann-Dual mühsam wieder angezüchtet wird, nämlich sowohl Eier legen als auch Fleisch ansetzen. Allerdings sind auch ihre Leistungen im Vergleich zu den hochspezialisierten Hühnern nicht konkurrenzfähig und die Produkte haben ihren Preis. Neben dem Hofladen geht es zu den Bruträumlichkeiten.
Ich zieh mal meine Schuhe aus, Sie können Ihre anlassen.
In dem Brutraum ist es warm und dunkel. 3 Schränke, etwa in der Größe eines Kühlschranks, stehen darin. Ein Vorbrutschrank für 1600 Eier und 2 Schlupfbrüter, in denen die Küken schlüpfen. Jedes Ei wird im Schlupfbrüter in ein einzelnes Kästchen gelegt, an dem jeweils die Nummern von Vater und Mutter hängen. Inga Günther nimmt vorsichtig ein Ei aus dem Brutschrank.
Also ich leuchte jetzt hier in dieses Ei rein mit einer sogenannten Schierlampe. Und mit dieser Schierlampe kann man eigentlich, sobald der 5. Tag vorbei ist, wirklich im Ei auch schon was erkennen. Also wie sich praktisch dieser Embryo anfängt zu entwickeln, weil der ja mit 5, 6 Tagen ist da im Prinzip ein fertiges kleines Küken drin. Also deswegen auch zu dem Thema Geschlechtsbestimmung im Ei. Das Küken ist sehr schnell, sehr gut zu erkennen. Es ist halt noch dann sehr, sehr klein, aber es trotzdem lebt es. Also jetzt schlägt das Herz von diesem Küken schon hier drin.
Inga Günther legt das Ei zurück, bevor es auskühlt, und schaut auf die Uhr.
Jetzt gehen wir mal nach oben zu den Hühnern, weil jetzt sind wir nämlich schon fast ein bisschen spät für die.
Spät in welchem Sinne?
Dass ich sehr pünktlich alle 2 Stunden eben zu den Hühnern gehe, um die Klappen zu öffnen. Und die Tiere, die kennen die Uhrzeiten und werden dann ungeduldig, wenn man sie nicht rauslässt.
Inga Günther, bunte Wollmütze, blaue Arbeitshose, feste Schuhe, läuft über den Hof, vorbei an der Scheune, in der das Futter für die Hühner zubereitet wird. Gedämpfte Kartoffeln, Ausputzgetreide oder auch Molke. Also Futtermittel, die ohnehin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb anfallen. Ganz darauf verzichten, Futter zuzukaufen, kann die 30-jährige Landwirtin noch nicht. Sie versucht aber bei der Zucht neben Merkmalen wie Größe, Menge und Beschaffenheit der Eier, Gewichtszunahme, Verhalten der Tiere, auch zu berücksichtigen, welche Hühner am besten mit schwierigen Futterbedingungen zurechtkommen, also nicht jeden Tag hochwertiges Getreide bekommen müssen und trotzdem gut wachsen und ausreichend Eier legen. Einmal quer über die Wiese geht es zu den 3 mobilen Ställen, in denen jeweils eine Hennengruppe mit einem Hahn untergebracht ist. Die Hühner können in einem eingezäunten Bereich rein und raus, die Gruppen müssen aber voneinander getrennt bleiben, damit Inga Günther weiß, welcher Hahn welches Ei befruchtet hat. Die Hennen legen ihre Eier in sogenannte Fallnester. Das Tier muss durch eine enge Öffnung, dann fällt eine Klappe zu und die Henne kann erst wieder raus, wenn Inga Günther die Klappe öffnet. Somit kann sie überprüfen, welches Tier welches Ei gelegt hat. Das ist wichtig für die Zucht.
Also, ich habe hier in jedem Stall eine Liste. Jetzt sehen Sie auch, was ich meine, die werden ungeduldig. Also ich bin hier schon ein bisschen spät. Hier ist jetzt ein Huhn drin. Da mache ich jetzt die Klappe auf, das kommt raus. Ich nehme es in die Hand. Ich gucke hier nach dem Chip. Das ist die 549. Ich kann die angucken und mir überlegen, hat die vielleicht irgendwas, sieht die gut aus? Die sieht super aus, also kann man gar nichts sagen. Die hat einen knallroten Kamm, die ist gut befiedert, verhält sich ganz normal, nicht sonderlich aufgeregt, weil sie jetzt auch gefragt haben, was für Charaktereigenschaften gibt es. Also das ist ein sehr umgängliches Tier, was ein freundliches Wesen hat. So. Ich muss mir die Nummer merken, 549.
Inga Günther trägt die Nummer in eine Tabelle ein und entnimmt das Ei.
Das ist jetzt auch gleich ein ganz interessantes Ei. Die 549, die hat jetzt ein Ei gelegt, was eigentlich überhaupt nicht in mein Muster reinpasst. Das hat eine raue Schale und wirkt insgesamt sehr porös. Also kriegt die da ein Zeichen über den Strich. Das ist sozusagen einfach nur ein Kürzel für rau, ein R oder ich kann auch eine 5 drauf machen. Und so erstellt sich praktisch über die Monate ein Bild von jedem gelegten Ei und von der Qualität eines jeden gelegten Eis.
Was bei Lohmann-Tierzucht im industriellen Maßstab passiert, macht Inga Günther mit enormem zeitlichen Aufwand und ganz einfachen Mitteln. Eine Haushaltswaage, einer Tabelle und einem geschulten Blick. Über einen Zeitraum von 4 Monaten schaut sie sich die Hennen und ihre Eier an, bevor sie entscheidet, welche Tiere vermehrt werden. Nest für Nest geht sie durch, tagtäglich alle 2 Stunden. Zucht ist eine zeitintensive und aufwendige Arbeit, die erst nach sehr vielen Jahren und Hühnergenerationen zu einem befriedigenden Ergebnis führt. Mit ihren Fleischhähnchen ist Inga Günther schon ganz zufrieden. Nach 17 Wochen können sie geschlachtet werden. Im Hofladen werden sie für 18,50 Euro pro Kilogramm verkauft. Die Legeleistung der Hennen muss sich aber noch stark verbessern. Im vergangenen Jahr legten die 90 Hennen im Schnitt je 180 Eier. Auf 220 sollen sie kommen. Inga Günther schätzt, dass es noch rund 15 Jahre dauern wird, bis sie das schaffen. Vermutlich werden Inga Günthers prächtige Brescoloise-Hühner und deren Fleisch und Eier immer ein Nischenprodukt bleiben. Das weiß die optimistische junge Frau auch. Doch ihr geht es darum zu zeigen, dass es Alternativen gibt zur herkömmlichen Geflügelzucht und Haltung. Dass nicht zwangsläufig das gesamte genetische Material in der Hand einiger weniger Konzerne liegen muss. Ganz gleich, wie man Kükentötungen in Zukunft vermeiden will. Die Frage ist, was sind die Verbraucher bereit dafür zu zahlen? Würden sie 20 Euro für ein Kilo Hähnchenfleisch zahlen, wenn es von einem Zweinutzungshuhn kommt? 55 Cent für ein Ei, wenn der Bruderhahn leben darf? Dürfen die Tiefkühlpizza oder Hähnchensülze mehr kosten, wenn kein Masthähnchen drinsteckt, sondern ein mageres Legehuhnmännchen? Wird die Industrie ein Ende der Kükentötungen unterstützen oder sich auf den bequemen Weg der Vernichtung von aussortierten Embryonen zurückziehen? Auch Inga Günther stellt sich diese Fragen. Ihr ganz persönliches Fazit steht aber schon fest.
Ich empfinde das als einfach meine Lebensaufgabe. Ich habe da gar keine Wahl. Ich versuche mir diese Frage nicht ständig zu stellen, weil gegen wen geht man da ins Rennen? Man hat eigentlich überhaupt keine Chance. Aber ich erlebe immer wieder, wenn man mit Kunden spricht oder mit anderen Landwirten, dass die Hoffnung schöpfen, wenn man denen sagt, doch, wir versuchen das wenigstens. Wir wollen es wenigstens versuchen.